Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. In unserem Podcast versuchen wir dir verschiedene Berufe aufzuzeigen und möglicherweise auch mal so ein paar Denkanstöße zu geben. Vielleicht bist du mit deinem Job nicht mehr zufrieden, vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was du machen möchtest, und wir versuchen damit verschiedene, ja, wie soll ich das sagen, Pascal? Verschiedene Jobs vorzustellen,
damit Perspektiven.
Perspektiven.
Perspektiven ist das Stichwort, ja.
Perspektiven aufzuzeigen, damit du auch weißt, was du machen möchtest oder zumindest Anhaltspunkte dafür hast. Heute haben wir wieder einen Gast für euch, der seinen Beruf vorstellt. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, lieber Gast, und worüber reden wir heute?
Ja, ich bin der Frank und ich bin Strahlenschutzingenieur.
Strahlenschutzingenieur.
Im Wesentlichen in meinem Job. Genau.
Hört sich schon mal mega interessant an, finde ich. Kann ich mir, also ich stelle mir bei Strahlenschutzingenieur so einen Menschen vor, der in so einem Kraftwerk arbeitet und den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Atomsachen, irgendwelche Strahlungen da um sich rum hat. Ist das richtig?
Es ist teilweise. Ist nicht gänzlich falsch, aber das hat noch viel mehr Facetten.
Okay.
Als das. Und es ist auch nicht zwingend aufs Kraftwerk beschränkt.
Okay.
Sondern da gibt es noch viele, viele andere Ecken, wo sowas auftaucht.
Dann erklär doch mal, versuch doch mal in einem Satz zu erklären, was dein Hauptjob so ist als Strahlenschutzingenieur.
Also der Hauptschutz, den ich im Moment, also der Hauptjob, den ich im Moment betreibe, ist in einer Firma, die für Kraftwerke arbeitet oder für die Kerntechnik, kümmere ich mich um die Leute, die in die Kraftwerke geschickt werden, um die Strahlenschutzaspekte da. Da bin ich Strahlenschutzbeauftragter, nennt sich das.
Ja.
Das ist sowas Ähnliches wie ein Sicherheitsbeauftragter.
Okay.
Das heißt, ich versorge die Leute mit Messgeräten, passe auf, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden und so Dinge, dass die ihre Arbeitsschutzuntersuchungen kriegen. Das ist der, sag ich mal, büroartige Aspekt von diesem Job.
Okay.
Gibt's auch wenn es da noch mehr und interessantere Dinge gibt, das ist sozusagen das tägliche Brot im Strahlenschützer.
Ja, okay. Wir gliedern unseren Podcast ja immer oder versuchen es meistens aufzugliedern, so erstmal in Ausbildung und was man so verdient im Durchschnitt oder was man verdienen kann, sagen wir mal so. Was denn so in der Ausbildung wichtige Fächer waren oder im Studium? Ich glaube, das war ein Studium bei dir, ne?
Das ist bei mir Studium gewesen, ja. Muss aber nicht.
Muss aber nicht.
Also es gibt, muss nicht. Das kommt drauf an, was du machst im Strahlenschutz und was du da, sag mal, an Hintergrundwissen brauchst, um die Aufgaben zu machen. Weil es gibt vielfältige Dinge, die man da machen kann. Manche brauchst du ein Studium für. Manches brauchst du noch spezialisierte Ausbildungen für. Und andere Dinge kannst du quasi in einer relativ kurzer Zeit lernen. In einem Lehrgang, der ein paar Wochen dauert.
Ja.
Aber ja. Strahlenschutz kann man in vielen, vielen Ecken und Aspekten machen.
Dann gehen wir doch einfach von dir jetzt aus. Du hast studiert, richtig?
Ich habe studiert, ja.
Was genau hast du denn studiert?
Was ich studiert habe, ist ein echtes Nischenfach, oder ich glaube, man nennt das Orchideenfach. Das ist Maschinenbau-Kerntechnik.
Maschinenbau.
Das heißt, ich habe
Kerntechnik. Ja. Okay, ja.
Das heißt, ich habe, ich bin sowieso ein eher nerdiger Mensch und habe schon als Teenager bin ich ein bisschen in die Richtung interessiert gewesen, bin irgendwann mal über ein Buch gestolpert, das mich in der Richtung interessiert hat. In Kerntechnik und Kernphysik und sowas hat mich immer interessiert. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass man das studieren kann. Ursprünglich habe ich gesehen, das kann man konnte man, weiß ich jetzt nicht genau, ob es heute noch geht, als Aufbaustudium in Kiel machen.
Mhm.
Da hätte ich halt vorher ein Ingenieurstudium machen müssen, Maschinenbau, Physik oder sowas in die Richtung, und hätte dann 2 Semester draufsatteln können und hätte dann halt Kerntechnik zusätzlich gehabt. Und habe mich dann weiter informiert und habe gesehen, das kann man auch studieren als Vollstudium. Und das war dann ein Fachhochschulstudium in Jülich. Und das ist halt im Kern ein Maschinenbaustudium. Hat aber, also als Grundstudium, und hat dann aber in der Spezialisierungsphase viel Kerntechnik. Das ist dann halt Strahlentechnik, Reaktortechnik und so weiter.
Das heißt, du kannst eine Atombombe bauen, richtig?
Also eine Atombombe bauen ist sehr hohe Kunst.
Okay.
Also das ist nichts, was einer im Keller macht. Ja. Selbst wenn er das Uran, das waffenfähige Uran oder sowas hat, selbst dann nicht, sondern das bedarf sehr viel Forschung und Hintergrundwissen.
Jetzt, es kam ja momentan
Fertigung, damit das funktioniert.
Was ist daran so schwer? Interessiert mich echt mal jetzt, wenn jetzt mal den Film Oppenheimer war ja jetzt gerade im Kino oder
Ja, ich habe ihn nicht gesehen, muss ich zugestehen. Okay. Den werde ich mir angucken irgendwann, aber nicht jetzt. Nicht umsonst haben die da viele Jahre dran geforscht, mit viel, viel Leuten und viel Geldeinsatz.
Das stimmt, aber jetzt ist das Wissen noch da, oder?
Jetzt ist das Wissen da, ist aber die Details, die wirklich wichtig sind, damit es richtig funktioniert, die sind immer noch geheim. Das heißt, die muss man selber rausfinden.
Okay.
Was einfach ist, relativ gesehen, also jetzt von der Technik her, wäre sowas wie eine schmutzige Bombe. Da brauchst du im Prinzip nur radioaktive Stoffe, die du mit einem normalen Sprengstoff einfach fein verteilst.
Ja, und was
macht das? Das gibt aber nicht eine Atombombe, da findet wirklich Kernspaltung statt. Und das ist dann das, was du in Hiroshima und Nagasaki gesehen hast.
Ja.
Also die enorme Sprengwirkung, die enormen Auswirkungen, die sind dadurch, dass da Kernspaltung stattfindet. Und zwar eine große Menge Kernspaltung in einer sehr kurzen Zeit.
Okay.
Und das hinzukriegen.
Bitte? Nee, mach weiter.
Also, okay. Das ist nicht ganz so simpel. Das ist sehr, sehr viel. Das muss sehr fein ausgeklügelt passieren. Sag mal, wenn du das jetzt nicht richtig machst, dann kriegst du eine kleine Explosion. War wirklich klein und kriegst halt eine Menge radioaktive Stoffe verteilt.
Ja.
Gegebenenfalls in einem kleinen Bereich. Sag mal, jetzt ganz flapsig gesagt, damit kannst du vielleicht dein Labor verwüsten oder ein Haus klein machen, aber damit kannst du nicht eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen.
Ja.
Wenn das nicht richtig funktioniert. Weil einfach dann die Zeitabläufe, die da passieren, der Trick ist eigentlich kritische Masse, sagt euch was?
Die kurz vorm Zerfallen ist?
Nein.
Gut.
Also ich bin bei solchen Themen, ich bin da ein Dinosaurier, okay. Ich habe keine Ahnung.
Okay, ich habe letzte Tage was zum Boys and Girls Day gehabt und habe ich auch relativ einfach erklären müssen. Insofern kann ich das leidlich, hoffe ich. Wenn so eine Kernspaltung stattfindet, dann kommt ein Neutron, das sagt euch wenigstens was, nämlich grob, kommt halt angeflogen und wird von diesem Urankern oder Plutoniumkern aufgenommen. Und das macht den instabil. Mhm. Normalerweise ein instabiler Kern macht dann eine radioaktive Umwandlung durch, wo Energie wieder los wird und dann passt das. Mhm. Die spaltbaren Kerne sind aber so, dass die dann zerbrechen. Und dabei wird Energie frei. Diese Energie ist dann Bewegungsenergie und wird umgesetzt in Wärme schlussendlich.
Ja.
Das mit der Kettenreaktion funktioniert. Da bei dieser Kernspaltung werden üblicherweise 2 bis 3 Neutronen wieder frei. Und diese Neutronen können wieder Kernspaltungen auslösen.
Ah, okay. Jetzt.
Das heißt, wenn die Geometrie passt und alles drumherum passt, also da sind viele Dinge, die man beachten muss, dann kann das eine Kettenreaktion geben. Das heißt, wenn der kritische Zustand ist, dann bist du genau an dem Punkt, wo das eine Neutron, das die Kernspaltung auslöst, die 3 Neutronen, die rauskommen, gerade wieder eine Kernspaltung auslösen. Mhm. Das heißt, du bist genau an dem Punkt, wo es stabil, wo es einfach weiterläuft. ohne mehr oder weniger zu werden.
Ja, okay.
Weil genau so viele Neutronen wieder verwendet werden, wie ursprünglich da sind. Wenn es weniger sind, dann ebbt das wieder ab. Dann bist du unterkritisch. Und wenn du quasi das so günstig machst, dass mehr Neutronen, also das eine Neutron, das löst dann, ich sage jetzt mal 1,5 Kernspaltungen oder 2 Kernspaltungen aus, die drei, also drei von den drei Neutronen, die hinten rauskommen, 2 Neutronen lösen wir Kernspaltungen aus. Da entstehen 6 Neutronen, von denen dann 4 Kernspaltungen auslösen und so weiter. Ja. Dann schwillt das an. Dann bist du überkritisch. Und das Problem ist und die Energie, die dabei entsteht, ist ja Wärme. Das heißt, wenn da genug auf einmal entsteht, dann wird das extrem heiß und explodiert. Mhm. Insofern ist es erstmal einfach. Also, wenn das jetzt aber
ich auch,
falsch zusammen erklärt. Das ist erstmal die einfache Theorie. Die Kunst dabei ist jetzt, diesen kritischen Zustand erstens so stark, also diesen überkritischen Zustand so intensiv zu machen, dass sehr viel Kernspaltung auf einmal passiert. Und das Zweite ist, du musst quasi genug dieser Kernspaltung machen, bevor das Ganze verdampft ist. Weil dann ist deine Geometrie weg, dann funktioniert es nicht mehr.
Also ist da das schon viel Mathe auch drin, ne?
Das ist Mathe, das ist Physik. Vor allen Dingen Physik, weil ich habe jetzt eine ganze Menge, also sehr, sehr viel von dem, was da noch nötig ist, gar nicht erzählt. Da gibt es noch sowas wie Moderation und Reflexion und Resonanzen. Also es gibt viele, viele Aspekte an der Stelle, die man da beachten muss. Und du musst halt quasi in den, ich sag jetzt mal Millisekunden, die du hast, bevor das verdampft, musst du halt genug Kernspaltungen zusammenkriegen, um diese riesige Energiemenge von einer ordentlichen gänsefüßigen Kernwaffe zusammenzukriegen. Wenn du das nicht machst, dann wird das zwar heiß, das verdampft dir, oder du hast eine kleine Explosion, aber dann ist deine Geometrie kaputt und es kommt keine weitere Energie. Das heißt, das ist dann an der Stelle beschränkt und dann funktioniert das nicht.
Okay. Finde ich schon mal gut
deswegen erklärt. Deswegen ist das mit eine Kernwaffe bauen vom Prinzip her simpel, aber die Details mal, da liegt der Teufel wirklich im Detail.
Aber wenn ich das so nochmal eine kurze Frage, es gibt ja, ich sag jetzt mal, Atombomben, die quasi abwurfbereit sind, richtig?
Mhm. Ja.
Also ist dann dieser Abwurf der Bombe, die wird ja dann gezündet und in dem Moment, wo die gezündet wird, dann kommt erst die Kettenreaktion und sowas zustande.
Ja,
okay.
Ja, ganz genau.
Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt
zu wissen. Also jetzt, du kannst im Prinzip in der Wikipedia unter Atombombe nachgucken, da ist es auch im Prinzip erklärt. Mhm. Ich sag mal so, die ersten Kernwaffen, die haben im Prinzip so funktioniert, wenn du das kritische Material als Kugel und in der Kugel fehlt ein Zylinder.
Ja.
Also genau durch die Mitte quasi wie ein Loch gebohrt, aber nicht ganz durch. Und ein ganzes Stück weiter weg ist ein Zylinder aus dem gleichen Material und am Ende von dem Zylinder theoretisch noch was, beziehungsweise am Grund von dem Loch und am Ende von dem Zylinder, zwei Dinge, die, wenn sie aufeinander kommen, Neutronen erzeugen. Mhm. So. Und hinter diesem Zylinder, der Zylinder steckt in einem Rohr, was genau auf diese Aussparung in der Kugel zeigt. Und hinter dem Zylinder ist eine kleine Sprengladung. Ein klein bisschen Sprengstoff. Und wenn der Sprengstoff gezündet wird, dann wird dieser Zylinder beschleunigt und sammelt in die Kugel rein. Und dann hast du quasi eine vollständige Kugel. Ohne den Zylinder ist das unterkritisch, mit dem Zylinder ist das überkritisch und die Neutronenquelle beschleunigt das mit der Zündung noch ein bisschen.
Okay.
So waren, also die Größenordnung, wenn ich mich recht erinnere, ist, wie die Hiroshima-Bombe gebaut worden ist, so in der Art.
Okay. Gut, also finde ich auf jeden Fall schon mal.
Das ist so ein Thema, da könnt ihr den ganzen Tag zuhören, ne?
Ja, das ist so. Deswegen will ich auch gerade wieder zurückkommen. dass wir jetzt mit dem Beruf, dass wir jetzt nicht anfangen, Atombomben zu bauen, sondern wir erklären, wie der, was der Beruf so ist. Erzähl uns doch mal, wie das Studium aufgebaut ist. Oder bei dir aufgebaut war. Vielleicht ist es ja mittlerweile anders. Das weiß man ja.
Ja, das Studium gibt es nicht mehr in der Form.
Okay.
Das ist mangels Bedarf oder zumindest hat man den Bedarf nicht mehr gesehen, gibt es das Studium in der Form nicht mehr. Man kann aber andere so duales Studium machen, was in Richtung Strahlenschutz geht. Mhm. Aber wenn wir jetzt nach meinem Studium gucken, wie gesagt, das war ein Maschinenbaustudium. Das heißt, da hast du sowas wie technische Mechanik. Ich muss gerade überlegen, was alles drin ist. Elektrotechnik, Regelungstechnik ist drin. Das ist alles so lange her. Ja, gut.
Wahrscheinlich
ja, Maschinenbaustudium. Ja, natürlich. Mathematik. Damals, auch wenn es lange her ist, also ich habe in den 80ern studiert, gab es auch schon Programmieren war dabei.
Okay.
Allerdings noch sowas Modernes wie Fortran und Lochkarten.
Also, ja, da bin ich komplett raus.
Also ich habe es mal gehört. Ne, aber,
Computer bin ich froh, ihn ankriege.
Naja, ich weiß. Da bist du ein Dinosaurier.
Ja. Also Fortran ist was, das ist so in den 60ern erfunden worden, glaube ich. Und ist eine der ersten höheren Programmiersprachen. Und Lochkarte ist jetzt, stell dir sowas vor, grob so breit wie eine Post. Ich habe gerade so ein Ding vor mir. Ich habe nur noch so ein altes Teil. Warte mal.
Ja.
So sieht sowas aus.
Ja, die habe ich schon mal gesehen.
Mhm. Ist so eine leicht stabile Pappkarte. Und da wird quasi der Binärcode von den Buchstaben wird da reingelocht. Und dann kannst du da so pro Karte eine Zeile Text mit etwa 80 Zeichen unterbringen. Mhm. Und da ist dann halt quasi jede Zeile in einer Programmdatei ist eine so eine Karte.
Okay.
Ja, jedenfalls, das war, sagen wir einfach, es ist lange her. Und ja, Mathematik, bisschen Chemie, dann Materialkunde, verschiedentliches. Ich habe als Wahlvorlesung habe ich Sintertechnik und Korrosion gehabt. Also wie gesagt, klassischer Maschinenbau. Mhm. Und da kamen dann im Hauptstudium, also nach dem Grundstudium, kamen dann da so Dinge drauf wie Reaktortechnik, was ist im Prinzip, wie die verschiedenen Reaktortypen gebaut sind und so Dinge. Und wie das Innenleben, wofür bestimmte Baugruppen da drin sind.
Das war doch das, was in Tschernobyl hochgejagt ist, ne? Der Reaktor, oder?
Ja, das war ein Kernreaktor, ja.
Das war, siehst du?
Ja, da hast du eine Schule mal aufgepasst.
Genau. Da gibt es viele verschiedene Typen, wie man die bauen kann und wie sie auch gebaut worden sind, die ihre Vor- und Nachteile haben. Und das habe ich dann gelernt, Strahlentechnik, man kriegt was über Messtechnik beispielsweise, lernt man biologische Strahlenwirkung. Also es ist so ein Mischmasch aus, ja, teilweise Kernphysik in die Richtung, ein bisschen Biologie.
Da wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ist da Biologie drin, bezüglich Auswirkungen von Strahlen auf den menschlichen Körper.
Auf den menschlichen Körper oder auf biologische Organismen insgesamt.
Ja, okay.
Das ist ja schlussendlich kein großer Unterschied. Und ja, das ist so.
Und wird ja wohl noch so Studiengänge geben, aber ist das jetzt irgendwie abgekoppelt oder wie nennt sich das mittlerweile? Weil
ich habe es nicht ganz genau ausgeforscht, wie das heute aussieht. Also der Studiengang Kerntechnik, den gibt es nicht mehr. Das weiß ich. Es ist aber in Jülich wird immer noch als Spezialisierung, glaube ich, Energietechnik angeboten und da kann man sich quasi noch in Richtung Kerntechnik spezialisieren.
Aber
ich meine, das geht noch.
Den Job des Strahlenschutzingenieurs, den gibt es ja weiterhin. Gehe ich von aus. Ne?
Den gibt es. Das ist jetzt nicht zwingend eine Berufsbezeichnung, die so als, so wie Metzger oder Fleischer.
Ah, okay.
Aber es ist halt ein Ingenieur, der Strahlenschutz macht.
Ja. Okay, dann lass uns doch nochmal, also jetzt haben wir das Studium ja ein bisschen drüber gesprochen. Lass uns mal drauf eingehen, was denn so Hauptaufgaben sind. Also was kann ein Strahlenschutzingenieur alles? Was lernt der? Also nicht jetzt theoretisch, sondern praktisch auch.
Ja, praktisch. Gut, wie gesagt, das, was ich jetzt hier im Moment hauptsächlich mache, ist quasi die Bürojob-Variante in Low Level erstmal. Mhm. Was ich aber auch mache, ist sowas wie Abschirmberechnungen.
Bedeutet?
Das heißt, ja, da komme ich gerade drauf.
Ja, also, sorry.
Ja, nee, keine Frage. Man nennt es einfach so. Beispielsweise stelle ich vor, irgendwo bei einem Rückbau fällt radioaktiver Abfall an.
Ja.
Irgendwas. Betonbruch, Stahlbrocken, was auch immer. Und das muss zum Zwischenlager, Endlager transportiert werden. Und dann willst du im Prinzip im Vornherein wissen, kann ich das überhaupt normal auf der Straße transportieren? Da gibt es halt Regularien dafür. Das ist, das war früher mal Gefahrgutverordnung Straße, das nennt sich heute ADR, ist ein internationales Abkommen, wo die ganzen Regularien drin sind. Und da sind halt bestimmte Strahlungslevel, gibt es halt Grenzwerte. Mhm. Da willst du halt wissen, ist das eingehalten oder nicht? Oder muss ich noch irgendwie abschirmen? Und wenn ich Abschirmung reintue, passt das?
Wie schirmt
und
man
wenn
ab?
Du genug mit Materie. Du packst einfach zwischen dich und die Strahlenquelle Materie. Was auch immer, das kann Blei sein, das kann Stahl sein,
okay.
Das kann Beton sein. Mhm. Das okay. hängt davon ab, was du tust, womit du es tust und zu welchem Zweck du es tust. Mhm. Und das heißt, wenn je kompakter du das von der Bauform haben willst, umso dichteres Material nimmst du. Das kann, eines der leichten, in Gänsefüßchen Beispiele ist, die Brennelemente im Lagerbecken im Kernkraftwerk. Mhm. Bestimmt schon mal im Fernsehen ein Bild gesehen.
Ja, klar.
Das ist so ein hübscher kleiner Tümpel. so ein Schwimmbad. Ich lässt da ab und an, der Tümpel grinst, er lädt zum Bade, ist da aber nicht so. Und um die Strahlung der Brennelemente abzuschirmen, sind die einfach von 10 Meter Wasser überdeckt.
Ach, dafür ist das Wasser gedacht?
Dafür ist das Wasser gedacht,
ja. Zum Kühlen oder sowas?
Das ist auch zum Kühlen, aber zum Kühlen prinzipiell würde es ja ausreichen, wenn sie immer bedeckt sind. Das heißt, wenn du so zwei Handbreit oben drüber hast, dann ist gut.
Ja.
Aber die Brennelemente, die strahlen sehr intensiv. Und um das abzuschirmen, ist da einfach 10 Meter Wasser drüber.
Okay.
Und dadurch, dass das Wasser ist halt, hat halt das Praktische, du kannst die Dinger unter Wasser halt handeln. Es gibt dann halt eine Lademaschine, einen langen Arm dran, kannst du die unten anklinken, kannst du rausziehen, an eine andere Position stecken oder aus dem Reaktor, Innenreaktor oder im Reaktor an eine andere Position stecken. Mhm. Und das geht halt unter dem Wasser relativ praktisch. Das sind 10 Meter Wasser. Das reicht dann halt, dass man da oben am Geländer stehen und runter gucken kann. Ohne das, dass da nennenswerte.
Ich wollte gerade sagen, also unten Strahlen quasi wäre dann, ist dann Strahlung tatsächlich und nur durchs Wasser bist du davor geschützt.
Genau.
Ah.
Genau. Durchs Wasser bist du davor geschützt. Da ist dann zwar immer noch Strahlung, aber jetzt nicht so viel, dass das bedenklich ist.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Auch das hat irgendwann mal jemand ausgerechnet und auch das gehört zum Strahlenschutz.
Das heißt, das kannst du auch. Also du rechnest auch aus, wie viel Schutz für dich
und das. Ich kann sowas ausrechnen, ja.
Mhm. Okay. Wie oft machst du das tatsächlich noch?
In letzter Zeit öfters, kostet wechselt. Mhm. Kommt drauf an, wie die Projekte sind, zu denen ich dazu arbeite. Das ist oft schon mal in der Vorplanung von irgendwelchen Geschichten, wo was zerlegt wird.
Das heißt aber jetzt nur für mich, also so wie ich das vorstelle, ist der Job des Strahlenschutzingenieurs hauptsächlich theoretisch, oder? Du machst
Kann
viel
sein.
Planung, Rechnen, Überlegen.
Also das, was ich mache primär, ist Planung, Rechnen, genau. Planen, Rechnen, überlegen.
Ja, überlegen, nachdenken.
Viel Papier. Mhm. Ja. Und gerade im Strahlenschutz ist sehr viel reguliert und da muss auch viel Papier wird durch die Gegend geschoben. Das ist sehr papierlastiger Job, zumindest bei mir.
Kannst du denn?
Oder eigentlich überall.
Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, kannst du denn Beispiele nennen, wo es mit deiner Ausbildung und mit deinem Studium eher praktisch zugeht?
Gut, wenn du den Strahlenschutz in einer Anlage machst, ich sag mal das, was ich gesagt hatte, wo du nur eine Ausbildung in dem Sinne für brauchst.
Ja.
Das wäre quasi der Strahlenschützer vor Ort.
Ja.
Das heißt, der, stell dir vor, es ist irgendwo ein Ventil zu reparieren oder sowas. Dann geht der quasi, bevor die Leute mit dem Arbeiten anfangen, geht der halt hin, macht seine Messungen von der Strahlung, ob offene radioaktive Stoffe. Das muss ich schon wieder ausholen.
Ist nicht schlimm.
Ist nicht, genau. Es gibt ja, also du hast einmal die Strahlung selber und du hast halt die Stoffe, die Strahlung abgeben.
Mhm.
Und solange die in irgendwas verkapselt sind, also beispielsweise die sind in einer Rohrleitung, dann hast du erstmal kein Risiko, beispielsweise die unabsichtlich in den Körper aufzunehmen. Und dann sind die erstmal umschlossen.
Mhm.
Du kannst aber Strahlung messen, weil die halt beispielsweise die Rohrleitung durchdringt. Und wenn halt das Ventil aufgemacht wird, dann kann halt da drin Kontamination sein. Also eine Verschmutzung mit radioaktiven Stoffen. Und das misst man erstmal und legt anhand dessen beispielsweise fest, unter welchen Schutzmaßnahmen die Leute arbeiten müssen. Ob die halt im Overall einfach so arbeiten können oder ob die halt Plastikanzug anhaben müssen oder eine Atemschutzmaske.
Ja.
Und ob die Zeitbeschränkungen kriegen oder sowas, dass dann unter Umständen die Leute wechseln müssen, damit die Grenzwerte nicht überschritten werden.
Da habe ich auch noch mal eine kurze Frage zu.
Ja, natürlich.
Du kannst ja, das hast du gerade selber gesagt gehabt, Zeitbegrenzung. Das heißt, du kannst mit einem Stoff, der strahlt, kannst du für eine gewisse Zeit arbeiten, ohne dass dir was passiert, körperlich. Richtig, ne?
Fast.
So hat sich's gerade angehört.
Ja, genau. Genau. Jetzt muss ich ein bisschen die Strahlenbiologie angucken. Es gibt zwei Varianten von Strahlenwirkung, schlussendlich. Fachbegriffe spare ich mir jetzt mal. Das eine ist, wenn so Strahlung den Körper trifft, dann kann es sein, dass beispielsweise entweder so eine Zelle in deinem Körper einfach so stark beschädigt wird, dass sie abstirbt.
Ja.
Oder dass sie merkt, oh, ich funktioniere nicht mehr so dolle und sich selber sagt, ich sollte besser absterben, damit dem Körper das weiter gut geht.
Mhm.
So. Wenn das zu viel passiert, also wenn die Strahlendosis auf einmal zu hoch ist, dann sind die Abbauprodukte von diesen Zellen, der Körper beseitigt sowas ja, das liegt ja, bleibt ja nicht liegen. Die Abbauprodukte, die sind teilweise nicht so toll für die Nieren und Leber und sowas.
Mhm.
Und dann kriegst du sowas wie ein Kater unter Umständen. Also einfach, der Körper kommt da nicht so toll mit klar.
Mhm.
Und wenn das dann zu viel wird, gibt das sowas wie eine Strahlenkrankheit. Schon mal bestimmt in irgendwelchen Filmen gesehen oder sowas. Das kann in ganz schwachen Fällen ist das, wenn es sich bemerkbar macht, dafür braucht es schon eine Menge Strahlung, dann ist das sowas wie eine durchsoffene Nacht, erzähle ich in meinen Vorlesungen, immer in meinen Unterweisungen.
Ja.
Das geht dann auch wieder weg. Und wenn es mehr wird, dann kriegt der Körper da richtig Probleme. Weil es kann ja auch sein, dass es Zellen trifft, die für deren Funktion einfach wichtig ist.
Mhm.
Wie beispielsweise das Knochenmark oder sowas, blutbildend und Immunzellen macht. Und dann kriegst du halt beispielsweise Probleme mit dem Immunsystem.
Okay.
Und Wenn das dann so viel spannt, dann wird das auch sehr unangenehm. Geht vor allen Dingen auf sich stark reproduzierende Zellen, sprich sowas wie die Schleimhäute. Und deswegen führt eine ordentliche Strahlenkrankheit, also wenn es viel Dosis ist, zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und ähnlichen unangenehmen Dingen. Das ist jetzt so die eine Richtung. Dafür braucht es aber sehr viel Strahlung. Das ist, da musst du quasi so das Zehnfache vom Jahresgrenzwert, also was du normalerweise übers Jahr verteilt kriegen kannst, das müsstest du ja eigentlich noch ein Stück mehr als das Zehnfache, aber so ungefähr das Zehnfache, müsstest du in kurzer Zeit kriegen. Dann könnte ein Arzt das am Blutbild sehen. Da merkst du aber noch nichts von.
Okay.
Nur so für eine Größenordnung.
Ja.
Und die andere, also das ist das, wo du kannst eine gewisse Zeit lang, ohne dass es dir irgendwas tut. In der Richtung hast du durchaus recht. Das zweite ist, so ein Strahlenteilchen kann auch die DNA treffen in der Zelle. Üblicherweise braucht es da mehrere Treffer in einer Zelle, aber lass mal dahingestellt sein. Beziehungsweise nochmal gerade zurück zu dem, was ich vorher mit der Strahlenkrankheit gesagt habe. Da ist die Schwere des Schadens, also die Schwere der Symptome, der Auswirkungen, ist abhängig von der Dosis.
Ja.
Ne? Je mehr du kriegst, umso schlimmer. So, wenn es die DNA trifft und jetzt mal dummerweise die ganz falsche Stelle trifft, dann reicht ein Strahlenteilchen. Und dann kann die Zelle entarten und das kann dann sowas wie Krebs geben. So. Also das, was du so im Jahr kriegen kannst, als beruflich strahlenexponierte Person, also jetzt nicht als Normalsterblicher, sondern wenn du das beruflich machst, sind in Deutschland 20 Millisievert. Ist jetzt einfach eine Zahl. Und die natürliche Strahlendosis, also Radioaktivität ist ja ständig um uns rum, liegt schon bei etwa 2 Millisievert pro Jahr.
Pro Jahr.
Schwankt zwischen 1 und 10 und dann kommt nochmal ungefähr dieselbe Größenordnung im Mittel aus medizinischen Anwendungen dazu.
Röntgen und so weiter. Ja.
Röntgenstrahlen, Strahlentherapie, Computertomographie, sowas ist natürlich auch Strahlenbelastung, das ist durchaus eine ganze Menge. So eine Computertomographie vom Abdomen, also so der Rumpf vom Halsansatz bis zum Beinansatz, mal so ganz grob, wenn du da Computertomographie von machst, das sind etwa 10 Millisievert, die du Krass. So auf einmal mitkriegst.
Da macht man sich kaum Gedanken zu, glaube ich.
Du wirst
da
aber informiert, ne? Also du musst ja die Zettel lesen.
Oder,
die sagen dir auch.
Du musst die Zettel lesen, die Strahlendosis steht da aber nicht drauf.
Nee, aber da stehen ja die Bedenken und Risiken, ne? Also.
Ja, aber trotzdem.
Ja, natürlich. Natürlich, es steht drauf. Das geht.
Mega schnell, Röntgen hier, Röntgen da, dann hier CT, bla bla. Da macht man sich aber keine Gedanken.
Wüsste ich schon zu verbessern, aber wobei eine CT ist eine Menge. Beispielsweise so ein Zahnröntgenbild, das ist auch Dosis, aber das ist deutlich weniger. Das sind, ich habe jetzt gerade die Werte nicht so vor mir, aber 0,05 Mikrosievert, also 0,05 ein Tausendstel.
Ja. Aber um auf
nicht
meine
Millisievert, sondern Mikrosievert.
Auf meine Frage vorhin zurück. Ja, dann mach erst weiter, ja. Entschuldigung.
Ja, nur nochmal für die Einordnung zum Natürlichen. Ich habe hier so ein hübsches Dose-Chart, das findest du bei XKCD, sagt dir was?
Nein.
So eine Comic-Strip-Serie, XKCD. Die machen so ein bisschen wissenschaftlich angehauchte Comics. Und die haben mal einen Radiation-Dose-Chart rausgebracht. Das kann man bei denen finden. Und da gibt es die kleinste Dosis, die sie angeben, ist Sleeping Next to Someone. Das bringt dir 0,05 Mikrosievert.
Ach.
Ja.
Das heißt, wir strahlen als Menschen auch.
Natürlich strahlen wir auch als Menschen. Also zum einen hast du, da kann ich jetzt noch weiter ausholen. Also natürliche Strahlung besteht aus mehreren Komponenten. Das eine ist kosmische Strahlung. Das heißt, im Weltall ist ziemlich viel Strahlung. Die trifft unsere Erdatmosphäre, die im Wesentlichen abschirmt. Aber wenn da schnelle, energiereiche Teilchen kommen, dann gibt es da Reaktionen drauf, erzeugen Sekundärteilchen, dann kommt halt Strahlung bei uns unten an.
Ja.
Und das ist umso mehr, je höher du über dem Meeresspiegel dich befindest. Mhm. Das heißt, auf der Zugspitze mehr als an der Nordsee. Das zweite ist terrestrische Strahlung. Das findest du, beziehungsweise andersrum, in jedem Mineral, also quasi in jedem natürlichen Stein, findest du ein klein bisschen Uran und Thorium. Und das Zeug zerfällt da vor sich hin, hat eine Länge, relativ lange Kette von Tochternukleiden und die strahlen da alle munter vor sich hin. Das heißt, quasi überall, wo du bist, gibt es ein bisschen Strahlung aus dem Boden. Mhm. Und dann gibt es Radon, hast du bestimmt schon mal gehört. Oder auch nicht?
Doch.
Ja. Radon ist ein radioaktives Edelgas. Und wenn Uran zerfällt, über so ein paar Zwischenstufen, ist irgendwo zwischendrin auch Radon. Und solange das Edelgas ist, kann das dann aus so Gesteinen austreten, weil es damit nichts reagiert. Und reichert sich dann gerne schon mal so in Kellern an. Mhm. Vor allen Dingen, wenn da kein allzu dichter Boden ist. Und das zerfällt dann weiter. Die Produkte, die da entstehen, sind dann elektrisch geladen. Die lagern sich an kleine Schwebteilchen in der Luft an und die atmest du ein. Mhm. Und ein Teil davon bleibt in der Lunge liegen und bestrahlt die Lunge beispielsweise. Das gibt dann auch Strahlendosis.
Okay, ja.
Da hatte ich jetzt drei und dann bleibt noch eins übrig. Das ist die Radioaktivität in deinem Körper. Und zwar gibt es radioaktive Stoffe, die sehr, sehr langsam zerfallen, üblicherweise. Die sind quasi noch vom Anbeginn des Sonnensystems übrig.
Okay.
Die sind seitdem, zerfallen die vor sich hin, zerfallen aber so langsam, dass da immer noch was von da ist. Da gibt es beispielsweise Kalium. Ist ein ganz normales Element, ist im Körper auch wird ein essentielles Element, wird benötigt, aber ein Teil dieses Kaliums ist natürlicherweise radioaktiv.
Ja.
Ist beispielsweise in Bananen.
Ach.
Deswegen ist eating a banana bringt ja auch eine Dosis, weil du radioaktive Stoffe aufnimmst.
Ah, jo, ja, ja.
Wusstest du das?
Ja.
Nee, ich wusste das nicht.
Ja. Das zweite, was noch erwähnenswert ist, das ist zwar relativ kurzlebiger im Vergleich zu Kalium, ist Kohlenstoff 14, hast du bestimmt schon mal gehört. C14-Analyse, so Archäologie und so.
Boah, ja, kann sein.
Das entsteht, wenn die kosmische Strahlung auf die Atmosphäre trifft, dann entsteht da unter anderem auch Kohlenstoff 14. Mhm. Der ist wie normaler Kohlenstoff, wird aber ganz normal verstoffwechselt im Körper. Das heißt, du hast einen gewissen Anteil Kohlenstoff 14 in deinem Körper. Und genauso entsteht dreiatomiger Wasserstoff, der sich im Wasser befindet. Das nennt sich dann Tritium. Das ist noch kurzlebiger. Das hat so 12 Jahre Halbwertszeit. Hält sich im Körper 10-12 Tage, wenn du es aufnimmst.
Ja.
Weil der Wasserhaushalt das wieder ausspült. Aber über das alles hast du auch radioaktive Stoffe im Körper, die mit der Strahlung, die nicht allzu weit reicht, halt deinen Körper selbst bestrahlt und die halt, wenn das weiterreichende Gammastrahlung ist, dann halt auch deine Umgebung bestrahlt.
Okay.
Kann man.
Beziehungsweise ein anderes, das ist so das Natürliche.
Okay, und jetzt nochmal, jetzt zurück auf meine Frage vorhin. Man kann also auch unter Strahlung, haben wir jetzt gerade gelernt, man hat immer Strahlung um sich herum. Aber wenn du hast vorhin gesagt, du kannst bei stärkerer Strahlung eine gewisse Zeit arbeiten. Und dann muss gewechselt werden. Das heißt, wenn man dann...
Kann gewechselt werden. Es gibt Arbeiten, bei denen das nötig ist.
Genau.
Das ist aber bei den meisten nicht der Fall.
Okay. Aber wenn man dann gewechselt hat, das heißt, dann baut der Körper das aber auch wieder ab, damit man quasi nächsten Tag dann wieder dieselbe Arbeit machen könnte.
Nee, in dem Sinne nicht. Dosis, die du einmal hast, hast du.
Okay.
Da kommen wir jetzt zu dem anderen. Diese Geschichte, was ich erzählt habe, was mit der Dosis schlimmer wird, das ist richtig, dein Strahlenkater beispielsweise, den wirst du wieder los. Mhm. Das heißt, du baust diese Abbauprodukte beispielsweise wieder ab, dann hast du deinen Kater nicht mehr. Diese DNA-Schäden, wovon ich dann angefangen hatte zu erzählen, die wirst du nicht los. Das heißt, die sind da und die bleiben auch da. Und diese Grenzwerte, die es für die Strahlung gibt, also es gibt kaum ein Feld, in dem die Wirkung von irgendeinem Gefahrstoff so intensiv untersucht wird wie bei Radioaktivität.
Ja.
Da gibt es riesige Forschungsprogramme, die sich darum kümmern. Beispielsweise werden die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki immer noch medizinisch überwacht, um da immer noch die Strahlenwirkung zu untersuchen.
Okay.
Auch wenn ein Großteil von denen nicht mehr lebt. Aber auch da wird untersucht und quasi, es gibt auch eine Datenbank in Deutschland, wo alle Strahlendosen von beruflich strahlenexponierten Leuten aufgezeichnet werden. Das ist staatlich. Und das wird auch zur Statistik benutzt, um da die Forschung weiterzutreiben in der Richtung.
Aber da musst du mir mal erklären, warum man denn dann arbeiten darf, wenn man weiß, man verletzt sich. Oder man verstrahlt sich.
Ja, da wollte ich gerade zu ausholen, okay. Ja. Du gehst ja im, sag mal, Berufsleben, auch im normalen Leben, mit vielen Gefahrstoffen um.
Ja.
Schlussendlich. Das, wenn du dir am Abend das ein oder andere Bier reinziehst, dann hat das eine ähnliche Wirkung. Auch Alkohol kann Krebs verursachen.
Mhm.
Und die Grenzwerte, wie gesagt, es ist sehr genau untersucht, die Wirkung, und wird auch weiter erforscht. Und die Grenzwerte, die da gesetzt sind, die sind so gesetzt, dass die Gefährdung durch die Strahlung, die du in deinem Berufsleben aufnehmen darfst, da gibt es einen Grenzwert für, ungefähr mit dem auf einem Level ist, wenn du mit anderen Gefahrstoffen umgehst.
Okay.
Es gibt ja genauso, wenn du im Chemiebetrieb arbeitest und mit irgendeinem chemischen Stoff umgehst, der auch gefährlich ist, dann gibt es da ja auch diese maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen, was ich, wie viel Toluol in der Luft sein darf oder sowas, wenn du da arbeitest, bevor du eine Maske tragen musst beispielsweise. Und wenn du dich dem ganzen Leben, dein ganzes Berufsleben in der Chemie solchen Gefahren aussetzt, bei deren Grenzwerten und das mit der, bei der Strahlung, das ist ungefähr auf einem Level.
Okay.
So sind diese Grenzwerte ausgeguckt. Ich sag mal, ganz ohne Gefahren geht es halt nicht.
Naja, das ist ganz klar. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wenn man dann quasi wieder austauscht, also den
ja gut, dann im Endeffekt verteilst du das Strahlenrisiko auf mehrere Leute.
Genau. Okay.
Und das Zweite ist, was halt ein bisschen schwierig ist, also ich sehe gerade, ihr habt euer Video noch an.
Ja, die ganze Zeit.
Ja, ich sehe es gerade. Aber das geht in mein Datenvolumen.
Ach so, dann machen wir das aus.
Ja, genau. könnt ihr nachher rausschneiden.
Alles gut.
Gut, wo war ich?
Dass die Strahlung aufgeteilt wird auf die verschiedenen Mitarbeiter
quasi dann. Ja, du teilst halt im Prinzip das Strahlenrisiko auf.
Mhm.
Wobei es in der Planung gibt es dann auch, wenn du jetzt ein größeres Projekt in dem Sinne planst, also ein größerer Umfang von Arbeiten, dann gibt es da ein Werkzeug, das nennt sich Kollektivdosis.
Okay.
Das heißt, du planst deine Arbeit irgendwie, also du denkst dir so in der Richtung machen wir das. Und oder du machst mehrere Varianten, wie du es machen kannst. Du findest ja bei einem technischen Problem immer verschiedene Varianten, wie du das lösen kannst.
Ja.
Und dann kannst du natürlich da auch, du hast ungefähr einen Eindruck, wie viel Strahlenfeld da ist. Und dann kannst du halt planen, du planst, wie viele Leute du an der Stelle einsetzt und so weiter. Und wenn du das ganze Projekt verfolgst, dann kriegst du quasi eine Dosis über alle Leute, eine Summe.
Ja.
Und kannst dann darüber bewerten, was jetzt strahlendosismäßig das günstigste ist. Und das wird auch oft gemacht.
Ah, okay.
Das heißt, wenn man irgendwo anbietet, wir machen, es ist irgendwo ausgeschrieben, das und das ist zu machen, dann gucken die Kunden in den Kraftwerken, die gucken nicht nur, dass es billig wird, sondern die gucken auch, dass du mit möglichst wenig Dosis auskommst. Das ist ein Kriterium.
Okay.
Das heißt, nicht einfach, du schickst 100 Leute hin, dass die das alles von Hand machen.
Hm.
Dann hast du halt viel Kollektivdosis, sondern es kann sein, das kostet halt dann einen Schlag mehr. Aber du machst das mit einem Roboter oder mit einer Maschine. größtenteils, die irgendwie ferngesteuert ist. Und dann hast du halt deutlich weniger Dosis und dann wird das auch bevorzugt.
Ah, okay. Ja, ja. Um Personenschaden auch zu vermeiden. Beziehungsweise
richtig, das ja, ist ja auch, da gibt es in den entsprechenden Gesetzen, das Strahlenschutzgesetz, findest du hier Gesetze im Internet, Strahlenschutzgesetz, da gibt es am Anfang Grundsätze. Und da ist auch ein Minimierungsgebot drin. Mhm. Das heißt, das Gesetz schreibt dir vor, also nicht nur, setzt nicht nur Grenzwerte, sonst könntest du einfach sagen, okay, solange ich den Grenzwert gerade unten ankratze, ist ja alles gut. Nein, du musst minimieren. Das, du musst also, wenn du planst, ausführst, irgendwelche Tätigkeiten, irgendwas, Projekte, was auch immer, musst du halt das dahingehend optimieren. Das heißt, du musst sicherstellen, dass die Dosis im Rahmen des Vernünftigen so niedrig wie möglich bleibt.
Und daran halten sich auch alle immer?
Da müssen die sich dran halten, weil die unter der Fuchtel ihrer Behörde stehen.
Ah, okay.
Weil das ist, weil jede Tätigkeit mit radioaktivem Zeug muss genehmigt werden.
Ah, so.
Mhm. Das heißt, du brauchst eine Genehmigung dafür. Und die Genehmigung steht dann unter Aufsicht. Und da gucken dir immer mal die Behörden auf die Finger.
Ja, klar. Dann kannst du auch nicht viel schummeln.
Theoretisch nicht.
Ne? Nee, ja, theoretisch, praktisch kann man immer schummeln, aber ja, es ist klar, extrem schwierig. Das kannst du vergessen. Irgendwann kommen sie da drauf. Und das holt sich keiner unter die Füße.
Jetzt wäre noch interessant, vielleicht drauf zu kommen, was verdient man so im Durchschnitt als Strahlenschutzingenieur? Oder wahrscheinlich kommt es auch auf die Branche an, gehe ich mal ganz von aus. Aber kannst du so
einen Wert nennen? Kommt auf die Branche an. Ich sag mal, ich verdiene keine Reichtümer. Mhm. Ich verdiene aber jetzt auch kein, simpel Arbeitergehalt. Es ist ein normales Ingenieursgehalt.
Mhm. Okay.
Hängt ein bisschen davon ab, wie lange man da unterwegs ist. Das heißt, ich habe damals, ich glaube, mit Chemietarif E10 angefangen. Mhm. Wer da nachguckt, der wird ungefähr eine Zahl finden,
okay, wie
viel das heute ist. Und dann kriegst du natürlich mit der Zeit, machst du mal einen Tarifsprung oder sowas, kannst auch außertariflich eingestellt werden.
Ja.
Kommt ganz drauf an, wo du bist, wie gut du verhandelst. Aber wie gesagt, es ist ein Ingenieursgehalt.
Okay. Das ist ja interessant. Also, aber die, gut, Ingenieursgehälter sind ja schon nicht verkehrt. Ne?
Nee, ein Ingenieursgehalt ist durchaus ganz nett.
Damit,
Damit kann muss man, ich glaube nicht ich, am lesen, nagen.
Lesen, leben.
Leben, ja.
Sehr gut.
Da kann man einigermaßen von leben, ja, das ist auf jeden Fall.
Kannst du denn mal so drei positive und drei negative Punkte über deinen Job, über deine Tätigkeit mal sagen?
Positive Dinge. Es macht mir Spaß. Ich habe, wie gesagt, ich habe als auch Ideenfach studiert und mir war bewusst, was ich tue.
Ja.
Ich habe es halt so gemacht, dass ich gehe zur Arbeit, habe Spaß, 8 Stunden oder so, komme wieder heim und kriege auch noch Geld dafür.
So. Das ist natürlich geil.
Ja. Es ist im Wesentlichen ein Bürojob. Ab und an hätte ich vielleicht gerne ein bisschen mehr von dem praktischen Teil. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja. Praktischer Teil geht dann in die Richtung, wenn man beispielsweise ein Stilllegungsprojekt oder sowas hat, da plant man auch erstmal sowas wie Messstrategien, Messverfahren, man nimmt Proben, man macht auch Messungen, so Dinge. Und man kann Messtechnik betreiben. Es muss nicht unbedingt mit Kerntechnik zu tun haben, Strahlenschutz. Strahlenschutz kann genauso stattfinden in einem Krankenhaus mit einer Nuklearmedizin.
Ja.
Beispielsweise, das kann in einer Forschungseinrichtung sein, wo ein Beschleuniger ist oder ein Synchrotron, weil auch da entsteht Strahlung. Es kann sein, da wo radioaktive Medikamente gemacht werden. Zur Schilddrüsenuntersuchung mit Jod, sagt ihr wahrscheinlich was?
Ja, klar.
Diese Medikamente muss ja auch jemand fertigen. Auch da ist Strahlenschutz vonnöten. Mhm. Auch da entstehen radioaktive Abfälle, mit denen umgegangen werden muss, die transportiert werden muss, die gehandelt werden müssen.
dann macht man sich gar keine Gedanken, wo überall Strahlenschutz Strahlung entsteht oder vorhanden ist.
Ja, dann so Röntgen von Schweißnähten kannst du mit radioaktiven Stoffen machen.
Eine Werkstoffprüfung,
kann unter Umständen sein, dass du Werkstoffprüfung, ja. Mhm. Das heißt, irgendwelche Rohrleitungen, Pipelines oder sowas kannst du halt mit einer Röntgenröhre machen. Aber unter Umständen geht das vom Platz einfach nicht.
Ja.
Oder von den Umständen an dem Ort geht das nicht. Und da kannst du sowas auch mit dem radioaktiven Stoff machen. Der Gammastrahlung abgibt, das ist im Prinzip wie Röntgen. Kannst du Schweißnähte mit durchleuchten. Es wird in biologischen Laboren oft mit Tracern gearbeitet. Das heißt, wenn du beispielsweise du hast irgendein Molekül, biologisches Molekül, und da tauschst du irgendein Atom gegen ein radioaktives aus.
Mhm.
Und dann kannst du quasi den Stoffwechselweg dieses Moleküls, wie es im Körper verstoffwechselt wird, anhand dieses radioaktiven Atoms in diesem Molekül verfolgen. Mhm. Und zu dem Zweck wird halt in den Laboren auch mit radioaktiven Stoffen umgegangen. Und auch das braucht Strahlenschutz. Also es wird an sehr vielen Stellen werden radioaktive Stoffe eingesetzt, ohne dass es explizit mit Kernenergie zu tun hat. Es kann auch mit Forschungsreaktoren zusammenhängen, weil teilweise werden diese für Radiojod, die Vorstufen davon werden beispielsweise im Kernreaktor gebildet.
Mhm.
Da muss halt Material bestrahlt werden. Du brauchst eine starke Neutronenquelle dafür, ein Reaktor ist ideal dafür. Da brauchst du dann auch wieder Strahlenschützer.
Das heißt,
es gibt viele Ecken, wo Strahlenschutz sinnvoll ist.
Das heißt, man arbeitet,
also, wo man braucht.
Man arbeitet auch sehr viel mit dem PC dann vor Ort, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus, so wie du es gerade beschrieben
Sicherlich.
Hast.
Sicherlich. Ja. Ohne PC geht da gar nichts.
Ja. Ja, interessant.
Ja, aber ist ja breit gefächert, also wenn man sich dafür interessiert. Quasi da
wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert, ist das ein sehr breit gefächertes Fach. Ja, also man kann an vielen Ecken kann man da was werden. Das kann sehr praktisch sein, das kann sehr theoretisch sein. Das kann in einem reinen Bürojob enden, das kann aber auch irgendwas vor Ort sein.
Aber das ist ja gerade gut für Leute, die sich dafür interessieren, um jetzt auch mal zu sehen, dass du wirklich in jedem Bereich arbeiten kannst. Du kannst ein bisschen handwerklich arbeiten, du kannst ein bisschen, sehr viel Büro und Papier und Denken und sowas. Das ist schon sehr interessant. Finde ich, also hatte ich auch nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich hatte, für mich war ein Strahlenschützer
bist
oder
du,
ja, bitte?
Ja, bist du nicht alleine.
Ja, gehe ich von aus, die meisten. Ich hab bei jetzt Strahlenschutzingenieur oder allgemein so Atom, ich sehe immer Homer Simpson vor mir, der in dem Strahlen, in dem Atomkraftwerk sitzt und Knöpfe drückt.
Ja, genau.
Also genau. Nicht abwertend gemeint, ne?
Nein. Das sind aber definitiv nicht die Leute, die Strahlenschutz machen, sondern da, wenn er im Kraftwerk Knöpfe drückt, sitzt er in der Warte. Und die gibt es im konventionellen Kraftwerk auch.
Genau. Ja.
Also dieser Steuerungsraum.
Genau,
also
genau.
Die sind, Leitung. Die sehen in einem Kohlekraftwerk, in einem Gaskraftwerk und im Kernkraftwerk grundsätzlich genauso aus.
Ja, aber ja, interessant. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über Studium, wir haben über das Gehalt. Ja. Es variiert natürlich auch das Gehalt immer, ne? Das muss man auch in jeder Folge
natürlich
sagen.
Natürlich.
Du kannst auch als keine Ahnung, Zweiradmechaniker kannst du auch eine Million verdienen, wenn ich einer einstellt dafür und den Millionen dafür bezahlt. Aber wir gehen immer so vom Durchschnittswert aus, ne?
Hängt halt beispielsweise davon ab, sag mal, auf welcher Ebene du in so einer Firma bist.
Ja, leitende Position oder nicht leitende Position.
Genau, ob du Leute unter dir hast oder nicht. Und ich habe da keinen Sinn für, deswegen habe ich mich nie in die Richtung interessiert. Das heißt, ich bin als Ingenieur auf der untersten Ebene als Ingenieur.
Mhm.
Und ich könnte mit Leuten unter mir deutlich mehr verdienen, aber dann hätte ich nicht den Spaß.
Das ist ja auch, genau, muss man sich auch überlegen. Will man denn, wenn man jetzt mehr Geld verdient, für seinen Spaß aufgeben oder will man einfach ein paar Euro weniger haben, aber Spaß am Job haben?
Spaß am Job ist das Wichtigste. Genau.
Das stimmt, das ist wirklich das Wichtigste.
Spaß am Job ist das Wichtigste, ja.
Gibt's
wie gesagt, wenn du morgens hingehst, 8 Stunden in der Firma Spaß hast und abends heimgehst und dich wunderst, dass du dafür noch Geld kriegst,
ja,
dann,
ja.
Dann hast du alles richtig gemacht. Ja, genau.
Das stimmt. Gibt es denn noch Sachen, die wir, also da gibt es mit Sicherheit noch Milliarden Sachen, die wir nicht gefragt haben, die vielleicht noch wichtig sind für den Job, aber so ein paar prägnante Sachen, was nochmal, was wirklich interessant ist, was du nochmal den Zuhörern mitgeben willst.
Unseren Mitarbeitern. Ja.
Was ich den Leuten noch mitgeben will. Also zu dem Job direkt habe ich eigentlich schon das meiste erzählt. Wie gesagt, es macht Spaß. Ich bin, Nerd. Deswegen, ich kann mir kleine Programme, die ich für den Zweck brauche, selber schreiben. Und deswegen sind bei sowas PC-Kenntnisse natürlich nicht falsch. Mhm. Ich habe auch daran Spaß. Insofern habe ich ständig Spaß in der Firma. Wenn ich nicht gerade irgendwelche Organisationsquerelen oder sowas, das heißt, das hast du überall, ne? So. Das ist, ja, was eigentlich ich noch loswerden wollen würde, wäre was ganz Allgemeines.
Ja.
Was ich jetzt gemacht habe, ist ein Orchideenfach. Das heißt, das ist ein Fach, wo das zum einen wenige Leute machen und zum anderen eigentlich wenige Leute gebraucht werden. Also, im Vergleich jetzt zum üblichen Maschinenbauer oder Elektroingenieur gibt es da sehr wenige und es gibt auch nicht so viele Stellen. Mhm. Und du musst halt auch damit rechnen, je nachdem, wo das ist, das kannst du nicht unbedingt da machen, wo du groß geworden bist. Das ist halt so.
Ja.
Das würde ich, also so ein Orchideenfach, jetzt egal in welche Richtung, ob das Sprachen sind, ob das Philosophie ist oder was auch immer. Aber so ein Orchideenfach würde ich nur jemandem anraten, der genau weiß, das ist es.
Sich darauf spezialisiert, das heißt, jetzt, und das will man auch machen sein Leben lang.
Wenn du weißt, das ist das, wofür ich brenne. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich will in der Archäologie die Töpferwaren von 1400 bis 1500 untersuchen und das bis zum Ende meiner Tage, dann ist das völlig okay, wenn man das als Nischenfach studiert. Ist jetzt ein bisschen überspitzt.
Aber, ja, aber man versteht, ne, was du meinst.
Genau. Wenn man das weiß, kann man das machen. Ich habe es gewusst, ich habe es gemacht und bin sehr gut damit gefahren. Ich habe einen tollen Job. Wenn man es noch nicht so genau weiß, das habe ich auch punktuell in der Familie schon weitergetragen und hat auch funktioniert, dann würde ich empfehlen, studiere ein Generalistenfach. Also wenn du studierst. Mhm. Beispielsweise jetzt als Gegenstück zu meinem, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es Kerntechnik wird. Ich bin eher so ein bisschen auch handwerklich veranlagt. Hätte ich Maschinenbau studiert. Ohne irgendeine Spezialrichtung.
Weil du dann breit gefächert einsetzbar bist, ne?
Du bist dann breit einsetzbar. Du bekommst quasi eine breite ingenieurtechnische Bildung. Das heißt, du hast von allem die Grundlagen. Mhm. Und was du hinterher wirklich machst im Job, das studierst du eh nicht.
Ja,
Die Dinge, die du wirklich machst, genau, da musst du dich eh einarbeiten. Und wenn du dann ein Generalistenfach studierst, dann kannst du unter Umständen auch sagen, okay, ich habe jetzt das Fach studiert, ich habe irgendwo angefangen in der Regelungstechnik, das ist es mir aber nicht. Mhm. Dann kannst du durchaus nach einem Jahr sagen, nee, ist es nicht, ich gehe Brücken konstruieren.
Ja. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du dich komplett festgelegt hast. Ne?
Ja, das ist
nicht. Genau. Wenn du dann sowas, ich sage jetzt mal, wie Mechatronik studiert hast, dann bist du eher da festgelegt, weil du dann dich da schon vertieft hast. Ja. Aber als Generalist, ich sag mal, wenn du eher so ein bisschen in Richtung des Praktische bist, wäre es Maschinenbau. Wenn du eher am Schreibtisch theoretische Dinge machen willst, bist du Physiker. Auch nicht schlecht. Ist auch ein Generalistenfach. Wenn die Richtung mehr in Elektronik geht, ist Elektrotechnik nicht falsch. Mhm. Das wären jetzt so die technischen Fächer.
Ja.
Das kann man aber natürlich genauso in Richtung Sprachen, in Richtung Philosophie
überall
und was auch immer noch du studieren kannst.
Ja.
Das ist genauso, du kannst Biologie studieren oder du kannst Mikrobiologie studieren oder sowas.
Ja.
Also, ja, aber das ist ja, wie gesagt, eine Generalistenausbildung ist auf sinnvoll. Jeden Fall dann sinnvoll, wenn du nicht von vorher schon weißt, das ist es.
Ja, finde ich, ist ja bei Ausbildungen nicht anders. Ob du ein Studienfach studierst oder eine Ausbildung machst, da gibt es ja auch
Da wäre ich jetzt als nächstes zugekommen, weil ich habe auch eine Lehre gemacht. Das war quasi als die hab ich vor dem Studium noch gemacht. Das hängt mit dem, ich bin über einen zweiten Bildungsweg da reingerutscht und habe zwischendrin eine Lehre gemacht. Da habe ich an vielen Stellen bei den Schulen dann Jahre gespart. Mhm. Das heißt, im Endeffekt habe ich nicht länger gebraucht. Aber ich habe im Studium auch im Studium habe ich dann ein Praktikum gespart, habe ich auch nicht nötig gehabt. Und ich habe im Studium sehr davon profitiert, weil ich viele Dinge schon gewusst habe, die andere Leute mit, sag mal, nur im reinen Abitur, die also einfach nur vom Gymnasium kommen und studieren, die da ihre Probleme mit hatten.
Ja.
Und das hat mir auch im Job dann hinterher sehr weitergeholfen.
Okay.
Weil das ist schon ein Unterschied, ob du in eine Firma kommst und hast nur deinen Ingenieur, das heißt, du hast ein rein theoretisches Wissen, jetzt mal jenseits der Praktika geschenkt, aber du hast dann im Wesentlichen ein theoretisches Wissen und musst dich dann in Fertigungsprozesse beispielsweise erst einarbeiten, während die Lehre, die ich hatte, mir schon eine ganze Menge an Vorwissen in der Richtung gebracht hat.
Das ist ja allgemein so. Ich weiß, mein Cousin zum Beispiel, der hat Informatik studiert gehabt. Ne, und hat aber vorher auch noch eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, was ihm natürlich auch weitergeholfen hat, weil du kennst halt Arbeiten schon mal. Du kennst halt Arbeiten.
Ja, genau, du kennst Arbeiten, aber ich kenne nur so ein kleines Beispiel. Wenn du halt studiert hast, dann hast du zwar sowas wie so Fertigungselemente, also du kennst so theoretisch eine ganze Menge, aber nach meiner Lehre, ich habe Mechaniker gelernt, auch in eine Generalistenlehre in der Richtung. Das ist also alles irgendwo zwischen Stahlbauer und Uhrmacher, alles dazwischen deckt in einem gewissen Rahmen der Mechaniker ab. Und da habe ich sozusagen den größten Teil der Sorten von Schrauben schon mal in der Hand gehabt.
Naja, da hat man schon mal gesehen.
Und, weiß, wie das funktioniert. Bevor ich ins Studium gekommen bin, habe ich schon relativ gut technisch zeichnen können. Dreidimensionales Vorstellungsvermögen wird da schon trainiert. Das heißt, du siehst eine technische Zeichnung und siehst quasi das Bild von dem Teil vor dir.
Ja.
Während andere Leute nur ein Blatt Papier mit schwarzen Strichen sehen.
Das,
und sich da quasi erst eindenken müssen, was sind da gemeint. Und das bringt einen enorm vorwärts. Insofern, wenn man sich die Zeit nehmen kann, dann macht das Sinn, vor einem technischen Studium eine Lehre zu machen.
Also, liebe Zuhörer. Ja,
da gewinnt man. Zweiter Nutzeffekt aus so einer Lehre, den ich auch gezogen habe, wenn du im Studium nicht ganz so viel Geld hast, du kannst in den Semesterferien locker mal arbeiten gehen.
Mhm.
Und zwar dann nicht als Kellner, du gehst nicht als Kellner für einen Hungerlohn, sondern du gehst dann halt als Mechaniker, als Schlosser oder sowas und kriegst halt einen ordentlichen Lohn.
Ja, das ist natürlich auch noch ein Vorteil, den man nicht vergessen sollte.
Das sollte man nicht vergessen.
Okay, super. Dann kommen wir jetzt zum
Wesentliches.
Zum Ende der Folge. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen, uns den Beruf vorzustellen und uns auch die verschiedenen Bereiche des Jobs vorzustellen. Dann möchte ich noch einmal an unsere liebe Zuhörer appellieren, meldet euch doch bitte, wenn ihr mal einen Job vorstellen möchtet, wenn ihr euren Job vorstellen möchtet, wenn ihr euer Unternehmen vorstellen möchtet, meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail zu pugiundwilken@web.de oder schreibt uns eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram unter der Bildungsauftrag. Das wäre ganz schön, weil ohne euch können wir keine weiteren Folgen aufnehmen. Das wäre sehr schade. Ne, Pascal?
Sag ja. Auch mal was. Ja. Ich appelliere doch auch immer.
Okay, dann, wie gesagt, Dankeschön für deine Zeit und ich verabschiede mich jetzt mit einem wunderschönen Ciao.
Jo, auch von mir, danke an deine Zeit. Und
Ich hätte noch viel mehr drüber reden können, aber...
Ja, das hätte auch, glaube ich, den Rahmen gesprengt. Ne? Also sind jetzt schon eine gute Stunde dran. War auf jeden Fall sehr spannend.
Zumindest ein hübscher Einblick, denke ich.
Ja.
Und
auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht catche ich ja Leute damit, die Spaß dran haben.
Ja, wer weiß. Deine Folge kommt in
6 Wochen.
In 6 Wochen, genau.
In 6 Wochen ja. kommt die Folge online, dann würden wir dann nochmal schreiben.
Ich wollte gerade sagen, wir sagen dir Bescheid und in diesem Sinne, tschüss.
Jo, tschüss.